Hallo, guten Tag, hier ist Nachholspiel. Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Folge 33 ist aber keine normale Folge. Corona hat Europa in einen Ausnahmezustand versetzt und auch Nachholspiel sitzt im Homeoffice. Heißt, kein Dreier bei Daniel auf der Couch, keine Sex für Hans und technische Herausforderungen für alle, würde ich mal behaupten.
Ja, hallo, vor allem für Daniel.
Hallo, hallo. Ja, hallo. Wir haben heute, also was für andere Podcasts komplett normal ist oder was für die Standard ist, nämlich nicht im gleichen Raum aufzuzeichnen, machen wir heute jetzt hier zum ersten Mal, dass wir wirklich alle drei an verschiedenen Plätzen sitzen. Mein Sofa hier ist also komplett leer. Ich merke gerade erst, wie bescheuert das ist, dass ich trotzdem auf diesem kleinen Barhocker hocke, während das Sofa komplett leer ist. Gut. Ja, muss man halt auch noch können, sowas.
Ja, bei Olli, bei dir sind die Bauarbeiter, wie du uns mitgeteilt hast.
Ja, genau. Ich habe, ich glaube, 2 oder 3 Etagen drüber ist die Dachgeschosswohnung, die ausgebaut wird. Klar, München wächst und so und da kann man nochmal den einen oder anderen Euro rausziehen. Und deswegen bohrt es hier wie verrückt und ich habe mich ins Gästezimmer zurückgezogen, wo es am leisesten ist. Trotzdem noch relativ laut. Also wenn im Hintergrund irgendjemand auf Polnisch flucht oder mit der Hilti durch die Wand will, dann liegt das an unserem Dachgeschoss. Das tut mir schon mal leid im Voraus.
Ja, meine Bude ist auch im Homeoffice-Zustand. Beide Mitbewohner sitzen am Tisch. Der eine hat sogar, glaube ich, seinen Rechner von der Arbeit mitgebracht, ja. Was ich so auch nicht erwartet hätte. Ich habe mich in den Westflügel zurückgezogen, hier in meinem kleinen Palast. Und ich habe eben witzigerweise beim Soundcheck, also bei meinem eigenen Soundcheck, mal ganz asozial ins Mikrofon reingebeuert. Und der Ausschlag ging in den roten Bereich. Muss ich jetzt zum Arzt oder was hat das zu bedeuten?
Wenn du einen Ausschlag im roten Bereich hast, dann musst du definitiv zum Arzt. Vielleicht nicht wegen Corona, sondern wegen sonstigen Sachen. Ich muss ja zugeben, ich war am Wochenende, also in den vergangenen Tagen, auch ein bisschen erkältet und hatte natürlich auch ein bisschen Panik. Aber es war kein Fieber und es war nur ein bisschen die Nase dicht. Ich vermute, man hört es noch leicht. Aber die Ärztin meinte, ganz stinknormale Erkältung, also ab nach Hause kein Test. Es sollen nur die Leute getestet werden, wo es dringend notwendig ist, wo Fieber und sonstige Symptome zu erkennen sind. Von daher alles nochmal gut gegangen.
Und für uns heißt
es ja Dreierkonstellation.
Und für uns Sport- und Fußball-Nerds ist es natürlich auch gerade eine Bewährungsprobe, weil ja alles lahmgelegt ist, der ganze Spielbetrieb. Ich habe mich gefragt, wenn die DFL gesagt hätte, also die Meisterschaft wird jetzt bei Fortnite irgendwie ausgespielt. Oh. Dann wäre wahrscheinlich Marius Wolf
irgendwie auf Platz 1. Also die Sanchos und Wolfs und so.
Stimmt, dann wären die ganz vorne.
Die sehen zumindest so aus, als würden sie viel PlayStation spielen.
Wer war denn das? War das nicht sogar Diego Demme? Irgendein, jetzt muss man sagen, ehemaliger Fußballspieler der Bundesliga war auch im E-Sports-Bereich ganz weit.
Ja, stimmt, Diego Demme tatsächlich war es.
Ja, ne?
Ja.
Der war,
ich weiß gerade nicht, welches
Spiel.
Einfach.
FIFA war es,
ja,
okay.
Ja, genau. Boah, krass. Olli, das hast du jetzt aber mit Absicht gemacht, oder?
Ausgerechnet
Diego Demme zu nehmen. Das,
ich muss zugeben, nicht, aber ich habe es in der vergangenen Folge schon mal gesagt, die 2 Semester auf der Gerhard Delling Überleitungsschule, die haben sich gelohnt.
Ja, denn okay, Olli hat schon, oder sag du, Hans?
Ja, ich wollte jetzt Olli die Vorlage geben. Also warum heißt er denn Diego und wo spielt der Kollege eigentlich?
Ja, das war jetzt der Holzhammer. Ich habe es ja noch mit der feinen Klinge probiert. Aber gut, Diego Demme heißt Diego mit Vornamen, weil sein Vater großer Napoli, also SSC Neapel-Fan war und ist. Und er spielt jetzt beim SSC Neapel. Und wir reden in den aktuellen Tagen natürlich viel über positiv getestete Fußballer. Da geht es eher um Corona. Heute reden wir über eine andere Art des positiv getestet werden. Wir reden nämlich über Diego Maradona. Denn in diesen Tagen jährt sich seine erste positive Dopingprobe zum 29. Mal. Es war der 17. März 1991 und ich habe gesagt, seine erste positive Dopingprobe, ja, da folgten noch ein paar und für viele Experten gilt dieser 17. März, gilt sozusagen als der Tag, an dem der doch sehr rasante Abstieg des Weltstars Diego Armando Maradona begonnen hat. Wir haben ja schon über Doping im Fußball gesprochen in Folge 26, da war ja Roland Wohlfahrt unser Aufhänger, weil er damals zu dem Zeitpunkt, als wir die Folge veröffentlicht hatten, jährte sich ja seine positive Dopingprobe als erster Bundesligaspieler. Damals lag es bei ihm an Appetitzyklern, also nicht an leistungssteigernden Mitteln und bei Maradona war es Ja, ähnlich. Es waren keine auf dem Fußballplatz leistungssteigernden Mittel, sage ich mal. Ihr merkt, es ist etwas kompliziert. Fangen wir mal so an, Hans und Daniel, wenn ihr an Maradona denkt, woran denkt ihr denn da zuerst? Hans, du mach mal den Angriff.
Anfangen. Wie bei Gerd Müller mit kurzen Beinen kommen, ne? Aber machen wir es mal nicht. Ja, aber an sich würde ich schon die Erscheinung hervorheben. Bei Maradona denke ich immer an diese eigentlich kleine, sehr wendige, trickreiche Kugel, die sich auf dem Platz bewegt hat.
bei Maradona denke ich tatsächlich an das angesprochene Thema. Denn bevor ich ihn als Fußballer wahrgenommen habe, habe ich ihn tatsächlich, also das war ehrlich gesagt das erste Mal, dass ich von Kokain in meinem Leben gehört habe, war bei Maradona. Also alles, was ich über Kokain weiß heutzutage, weiß ich von Haftbefehl, aber das erste Mal in Berührung gekommen bin ich tatsächlich, weil von irgendwelchen Nachrichten über, ja, da gibt es irgendwie so einen Fußballer und der wurde positiv getestet und dieser Fußballer scheint wohl ganz toll zu sein.
Das war ja, auch schön, dass du sagst, dass du über Haftbefehl sehr viel über Kokain weißt. Haftbefehl und Hauptbahnhof.
Ja. Haftbefehl wird nachher auch noch ein Thema für, leider muss man sagen, für Diego Maradona. Aber es ist interessant, dass ihr jetzt, also dass nur einer von euch beiden etwas Sportliches gewählt hat. Ich habe mal in den vergangenen Tagen, als ich dann mal wieder in der Redaktion war nach meinem Schnuppen, mal so rumgefragt und da fielen dann so Sachen wie, da fielen Worte wie Absturz, Neapel, Kokain, England. Das behalten wir jetzt mal so im Hinterkopf. Mhm. Über all diese Dinge werden wir heute reden. Denn nach Pelé und Lothar Matthäus und Gerd Müller ist das ja hier, wie wir es intern immer nennen, eine Legendenfolge. Und da würde ich es mal in so verschiedene Parts aufteilen. Was war, was ist, was bleibt. Und fangen wir mal logischerweise an mit was war. Denn bevor wir zum Dopingfall Maradona kommen, zeige ich mal ganz kurz den Weg von ihm dahin auf. Diego Armando Maradona. Am 30.10.1960 geboren, wird also dieses Jahr im Oktober, Ende Oktober 60 Jahre alt, ist im Großraum Buenos Aires in einem Vorort geboren und ist aufgewachsen in einem der ärmsten Armenviertel der Hauptstadt. Also da müssen wir wirklich so wie die Favelas in Brasilien uns das vorstellen, viel Wellblech, keine asphaltierten Straßen und er hatte insgesamt 7 Geschwister und von Beginn an, na klar, da war nicht die Schule oder irgendwelche potenziellen Jobs, sondern einfach nur der Fußball in seinem Leben der Mittelpunkt. Mit 9 Jahren wurde er schon entdeckt, wechselte dann zu einem Club in Buenos Aires, zu den Argentinos Juniors, einem Verein, der in der ersten Liga spielte. Er spielte dann logischerweise in der Nachwuchsmannschaft. Kurioserweise war er mit 11 oder 12 Jahren war er schon dafür zuständig, während der Ligaspiele in der Halbzeit das Publikum zu unterhalten. Also wir kennen das ja von heute, zum Beispiel aus der NBA oder aus der NFL, da gibt es dann Cheerleader oder eine Trommelgruppe oder eine Trampolingruppe oder was weiß ich was. Und er war dann mit 11, 12 in der Halbzeitpause da und hat den Ball hochgehalten und Tricks gemacht. Und da entwickelte sich sein Spitzname El Pibe de Oro, der Goldjunge. Und er debütierte wirklich dann mit 15 Jahren bei den Juniors in der ersten Liga. War auch schnell Stammspieler, der Durchbruch folgte dann im zweiten Jahr 19 Saisontore für den dann 16-Jährigen. Danach in der Folge 3-mal bester Torschütze der Liga, hat dann auch bei der U20-WM erstmals international auf sich aufmerksam gemacht, wurde da Spieler des Turniers und war dann endgültig vor allem auf dem südamerikanischen Kontinent ein Superstar. Der war im Alter von 19 Jahren, war er 2-mal hintereinander dann Argentiniens und Südamerikas Fußballer des Jahres geworden. Also wirklich Wahnsinn und, wie es dann immer so ist, die großen Teams wurden auf ihn aufmerksam. River Plate in Argentinien, es gibt in Argentinien ja die 2 großen Vereine, einmal River Plate und einmal die Boca Juniors. River Plate wollte ihn unbedingt, aber er ging zu den Boca Juniors, weil das der Lieblingsclub seines Vaters war, wo wir wieder bei Diego Demme waren. Skurril bei diesem Wechsel, die Boca Juniors waren chronisch klamm, also hat man den jungen Maradona erstmal nur ausgeliehen. 4 Millionen Euro Leihgebühr und jetzt kommt's, 6 Spieler kamen noch oben drauf auf das Paket. Also die Boca Juniors haben gesagt, hier River Juniors, ihr könnt euch diese aus diesen XY-Spielern 6 Spielern aussuchen. Das haben dann auch die Juniors gemacht und so wechselten also 4 Millionen Dollar Leihgebühr plus eben 6 Spieler den Besitzer. Und bei Boca,
da wurde er... Was man schnell einwerfen muss, weil wir immer so gerne im Vergleich ziehen von damals zur Gegenwart, das hat es seitdem nie wieder gegeben, dass ein Verein nochmal 6 Spieler obendrauf packt, oder?
Nee, also das klingt wirklich eher nach US-Sport. Also da ist es völlig normal, dass, keine Ahnung, von mir aus LeBron James von A nach B geht und dafür gehen 5 Spieler von B nach A. Da ist es relativ normal, weil da vor allem in den US-Ligen geht es ja auch darum, dass man Verträge so abschließt, dass sie in diese Gehaltsobergrenze noch reinpassen. Aber im Fußball habe ich das ehrlich gesagt so seitdem oder sonst wie gar nicht mehr gehört. Also das war schon eine verrückte Sache, aber es hat sich absolut gelohnt für Booker und es war jetzt auch nicht so, dass da jetzt die 6 Leistungsträger den Verein wechselten. Bei Booker wurde er dann endgültig zum Star und viele Experten sahen in ihm da schon mit knapp 20 den besten Fußballer der Welt. Einen kleinen Downer gab es, da ist er auch nicht so ganz mit den Erwartungen klargekommen, mit den großen Erwartungen, die an ihn geknüpft waren. Bei der WM 82, da ist Argentinien ja als Titelverteidiger angetreten, mit einigen amtierenden Weltmeistern noch und eben dem aufstrebenden Maradona. Da ist man aber relativ früh ausgeschieden, damals gab es noch eine Zwischenrunde. Da sehen Sie unter anderem, haben Sie gegen den Erzfeind Brasilien und auch gegen Italien verloren und deswegen kam man nicht ins Halbfinale. Maradona hat 2-mal getroffen. Das war schon eine Enttäuschung und er wechselte dann für die damalige Rekordsumme von umgerechnet 8 Millionen Euro im Sommer 82 zum FC Barcelona. Und das Skurrile, und da haben wir ja schon ein paar Mal in den vergangenen Folgen immer mal wieder drüber geredet, wir reden immer nur in den 70ern über die großen Spieler. Beckenbauer, Müller, Netzer, Hoeneß und so weiter. Aber in den 70ern und auch Anfang der 80er waren auch deutsche Trainer der heiße Scheiß. Also es hat nicht erst mit, was weiß ich, Jupp Heynckes bei Real oder so angefangen. Ja. Denn Trainer in Barcelona damals Udo Lattek.
Ah, ja, stimmt.
Also der Udo Lattek, den auch viele von uns, Daniel, du hast es gesagt, du hast Maradona erst mit dieser Kokainsache irgendwie erstmals so wirklich kennengelernt. Mhm. Es gibt ja auch viele von uns, die Udo Lattek erst so richtig im Doppelpass als Weißbier trinkenden Experten wahrgenommen haben. Genau. Aber Udo Lattek war 1982 beim FC Barcelona der Coach. Hat dann war auch
der damalige Pep sozusagen. So heiße Scheiß, wurde, an dem sich alle messen mussten.
Ja, er hat ja, genau. Im Gegensatz zu Pep kam aber Udo Lattek mit seinem Superstar, bei Pep war es ja Messi und eben bei Lattek Maradona, nicht ganz so gut klar. Er hat ihn immer spielen lassen, aber es gab viele Auseinandersetzungen. Und da ging es gar nicht so sehr um die Sachen, die auf dem Platz passiert sind, sondern neben dem Platz. Denn Maradona hatte, ich habe es ja gesagt, er ist mit 9 entdeckt worden, mit 15 hat er in der ersten Liga debütiert, hatte keine richtige Kindheit. Und deswegen, und da werden wir gleich noch ausführlicher zu kommen, hat er dann natürlich versucht, oder was heißt versucht, er hat einfach seine Kindheit, seine, die ihm ja mehr oder weniger genommen wurde oder die ihm fehlte, hat er dort ausgelebt. Und dazu kommt
man muss
noch,
ja,
er
war... Man muss ja auch sagen, ja, wenn ich das schnell mal einwerfen darf, dass er mit 15, das habe ich zumindest gelesen, ja auch schon der alleinige Versorger seiner Familie war. Also er hatte, glaube ich, diverse Schwestern, den Vater, die Mutter. Und ich glaube, wenn du mit 15 schon das Geld nach Hause bringen musst, dann prägt dich das ja auch ungemein.
Ja, absolut. Total.
Ich fand nur gerade diese Formulierung, er hatte diverse Schwestern. Das finde ich lustig. Aber ja, also sonst natürlich absolut richtig, keinen Grund zu lachen.
Nein, er ja, war das, er war das.
Es waren, glaube ich, 4 Schwestern, wenn ich.
Genau, nicht, er ist als 5. Kind zur Welt geboren und die vor ihm, die 4 waren alles Schwestern zum Beispiel. Und der Vater war dann auch, wie dann übermittelt wurde, auch heilfroh, dass dann auch endlich mal ein Junge dabei war, mit dem er auch Fußball spielen konnte. Mhm. Und das Süße ist dann auch, und da kann ich jetzt schon mal, das werde ich im Laufe dieser Folge noch ein paar Mal machen, auf die unfassbare Doku hinweisen, die auch im vergangenen Jahr im Kino lief. Diego Maradona, von dem gleichen Regisseur, der auch die Doku über Amy Winehouse und Ayrton Senna gemacht hat, der dafür auch mit Oscars und vielen weiteren Preisen belohnt wurde für diese vorhergegangenen Dokus, hat eben auch diese Diego Maradona-Doku gemacht. Unglaublich. Die habe ich im vergangenen Jahr auf dem Rückflug aus dem Urlaub im Flugzeug gesehen und ich fand das so stark. Ich muss zugeben, ich habe gleich, als sie vorbei war, mir gleich nochmal von vorne angeguckt.
Und als ich weiß noch, wie Hamburg ich nach München geflogen bist.
Dreh nochmal eine Runde. Er spielt noch. Nee, und das, ich weiß noch ganz genau, als ich nach Hause kam, habe ich euch beiden geschrieben, wir müssen unbedingt eine Folge zu Maradona machen. Wir wussten noch nicht genau, was nehmen wir als Aufhänger, weil nur diesen Film wollten wir ja nicht machen, weil es soll ja kein Werbe, kein Werbepodcast werden, aber jetzt eben, weil diese positive Dopingprobe so ein großer Einschnitt war in seinem Leben, passt es jetzt ganz gut. Und in dieser Doku wurde auch gezeigt, wie, was er für ein tolles Verhältnis weiterhin immer noch zu seinem Vater hatte, weil der Vater hat natürlich seine ganzen fußballerischen Leidenschaften in seinem Sohn ausgelebt und ist dann auch immer mit seinem Sohn mitgereist zu den einzelnen Stationen, hat dann teilweise bei der argentinischen Nationalmannschaft, die saßen dann da beim Turnier, haben dann da gegrillt und Rotwein getrunken, das muss man sich auch mal überlegen, und der Vater stand am Grill. Also Papa Maradona hat gegrillt für die Jungs, für Caniggia, für eben seinen Sohn und so weiter und hat dann da die Steaks auf den Tisch gebracht, die guten argentinischen, und dazu eben noch einen guten Tropfen Rotwein. Also es war wirklich, ja, kurios. Man stellt sich das mal heute vor, Papa Götze hätte irgendwie im Campo Bahia am Grill gestanden und hätte seinem Sohn und Podolski da irgendwie die Veggie-Burger wenden müssen. Also es ist schon, ja, ist auf jeden Fall, also diese Doku, die packen wir natürlich auch in die Shownotes auf nachholspiel.de, die werden wir dazu packen. Die gibt es aktuell, soweit ich das überblicken kann, nur im Sky Store, also noch nicht bei Netflix oder Amazon.
Na doch, oder also bei Amazon Prime tatsächlich gibt es sie. Also wenn man Amazon Prime, okay. Genau, wenn man Amazon Prime hat, kann man sie da direkt anschauen. Also um
ja,
auch,
bei iTunes
oder iTunes auch
kann
kaufen.
Man sie auch ausleihen, genau.
Genau, also zu kaufen überall, glaube ich. Und dann, also nur damit wir, apropos Werbung, also dass wir jetzt nicht nur für deinen Arbeitgeber hier irgendwie Werbung machen.
Oder? Nein. So war das auch nicht gemeint. Ich werde alle, es gibt ganz viele, es gibt irgendwann noch Disney Plus bestimmt jetzt, ne? Gibt das schon? Gibt's schon, ne?
Gibt's schon.
Die werden natürlich, ich glaube, die Diego-Doku wäre da nicht ganz so angebracht, aber die Links werden wir natürlich alle dort unterbringen. Und diese Zeit in Barcelona, um da wieder drauf zurückzukommen, war aber ein riesiges Missverständnis. Er hat sich mit Udo Lattek überworfen, immer wieder eben wegen des Nachtlebens auch, war immer mal wieder krank, hatte Hepatitis zum Beispiel, ist eine halbe Saison deswegen ausgefallen in der ersten Spielzeit. Und in der zweiten sah es auch nicht gut aus. Da hat man ihm das Sprunggelenk ziemlich übel zertreten und deswegen fiel er auch mehrere Monate aus. Insgesamt also keine guten 2 Jahre für Diego Maradona in Barcelona. Mhm. Und nach diesen 2 Jahren stand auch nur ein Pokalsieg zu Buche. Und in der zweiten Saison stand Barca wieder im Pokalfinale. Und das haben sie verloren. Und da zettelte ausgerechnet Maradona nach Abpfiff eine ziemlich, ziemlich üble Massenschlägerei an. Für die wurde er auch dann im Nachhinein 3 Monate gesperrt. Ich hatte es gesagt, er hatte sich mit allen überworfen, unter anderem auch mit Josep Núñez, dem Präsidenten von Barca, der ihn auch in der Öffentlichkeit immer wieder kritisiert hat dafür, dass er zu viel im Nachtleben Barcelonas unterwegs sei. Und deswegen hat man ihn, und das kennen wir, glaube ich, alle noch aus den 90ern von unseren Fußballmanager-Spielen, er hat ihn auf die Transferliste gesetzt.
Aha.
So musste man das
aber,
ja damals.
Aber noch schnell, ein Satz zu dieser Schlägerei, weil ich gerade anfangs die kurzen Beine spaßeshalber angeführt habe. Aber mit denen hat er in dieser Schlägerei ohne Ende ausgeteilt.
Oh ja,
das, also das war echt krass. Ja. Also keine Fäuste, sondern kleine Karate-Kicks à la Diego. Das, also glaube ich, auch in der Form gab es zumindest auf dem Niveau keine ähnliche Schlägerei mehr.
Ja, und vor allem, ich glaube, es war sogar gegen Bilbao, gegen den Verein, wo er sich ein paar Monate vorher noch so doll verletzt hatte am Sprunggelenk, also die ihm den Knöchel kaputt getreten hatten. Ah. Von daher hatte das auch nochmal ein kleines Geschmäckle für Maradona.
Revanche-Schlägerei.
Ich hoffe, er hatte nicht die 18er-Stollen angeschraubt. Weil da ging jeder Tritt ging dahin, wo er hingehen sollte. Also, boah, auch das ist in der Doku ganz gut beschrieben. Also, ja, Maradona war immer jemand, der so ein bisschen wie bei Zidane, also genial, aber wenn es im Spiel mal irgendwie, wenn man persönlich wurde ihm gegenüber, dann hat er auch wirklich ausgeteilt. Also mit dem Ellenbogen, aber vor allem eben mit Tritten dahin, wo es wehtat. Also das war richtig übel. Und deswegen wurde er dann auf die Transferliste gesetzt. Und jetzt kommt eigentlich das interessanteste Kapitel. Einerseits natürlich in der Karriere des Diego Armando Maradona, aber eben auch in dieser Doku, über die wir gerade gesprochen haben. Und da finde ich, um Diego Maradona richtig verstehen zu können, wurde da sein Fitnesscoach, den er viele, viele Jahre hatte, wurde immer wieder zitiert. Und da gibt es einen ganz interessanten Satz. Und der sagte: Mit Diego gehe ich bis ans Ende der Welt, mit Maradona nicht einen Schritt. Denn Diego Maradona war quasi, das waren 2 Personen. Und Es gab einmal den Diego, wie der Fitnesscoach ihn beschreibt, der kleine Junge aus dem Armenviertel, der einfach nur Fußball spielen will und das auch so gut kann wie wahrscheinlich keiner vor und keiner nach ihm. Und auf der anderen Seite gab es eben den Maradona, der auch oft, wir erinnern uns an Beckenbauer und Matthäus, in der dritten Person von sich gesprochen hat. Also der dann wirklich einem Journalisten gesagt hat, Maradona war heute sehr gut. Also das ist total skurril, der sich dann auch einfach so ein bisschen isoliert hat und distanziert hat von dieser Bling-Bling-Glamour-Welt, weil er ja eigentlich nur Fußball spielen wollte und seine Familie ernähren wollte.
Wie würdet ihr denn den Spielstil von Maradona beschreiben?
Ja, also wir haben ja in der Lothar Matthäus-Folge, die beiden haben ja zum gleichen Zeitpunkt in der Serie A gespielt. Maradona, da komme ich ja gleich zu ist zu Neapel gewechselt und Matthäus bei Inter Mailand. Und Matthäus war ja immer der mit großen Schritten durchs Mittelfeld sich getankt hat und gespurtet ist. Und Maradona war ganz anders. Der hatte eine ganz enge Ballführung, so ein bisschen wie bei Messi. Bei Maradona lag es aber vor allem daran, dass er seinen Spielstil in der Serie A umstellen musste, weil es sehr ruppig, sehr körperlich, sehr rabiat war. Ich glaube, gleich der erste Zweikampf, der in der Doku in der Serie A gezeigt wurde, war gegen Hans-Peter Briegel, gegen den deutschen Nationalspielern, der Oberschenkel hatte wie Maradona Bauchumfang. Und der wirklich hinterherjagt, wo du im Blick von Briegel merkst, der geht auf den Knöchel. Und deswegen hatte er den Ball immer ganz eng am Fuß und hat Haken geschlagen, wie ein Hase, wirklich, wie man das dann auch später bei Messi gesehen hat. Und das lag vor allem eben an dieser sehr körperlichen Spielweise. Bei Matthäus war es halt, wie gesagt, anders und da lief er immer Gefahr, dass der Gegner noch zum Ball grätschen will und ihn dann mit wegsenzt. Also es war
Ich glaube, bei Maradona gibt es sogar auch in dieser Doku die Aussage, dass Fußball am Ende gar nicht so viel mit Kraft oder Zweikampfverhalten, also in Bezug auf sein Spiel zu tun hatte, sondern vielmehr mit dem Kopf, weil er eben selber auch mal sagte, Fußball wäre eben immer Täuschung. Und damit meinte er, glaube ich, sein trickreiches Spiel, also die Haken, die du angesprochen hast. Es ist nur besonders witzig, wenn man diese Aussage von Maradona hört, der ja dann mit der Hand Gottes bei der WM 86 eigentlich zum größten Täuscher des Fußballs geworden ist.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Daniel, hast du die Doku auch schon gesehen?
Nee, ich habe sie noch nicht gesehen. Ich habe dann gestern nur kurz recherchiert, wo ich sie denn mir anschauen könnte und dann aber gedacht, ja, bevor ich mir das jetzt anschaue, das lasse ich mir doch lieber von meinem guten Podcast-Kollegen Oliver Lipinski alles erzählen, was da drin ist.
Also ich dann nur so viel, schau sie dir auf jeden Fall an.
Genau, habe ich mir gedacht, grade, im Nachhinein gucke ich mir das sehr gerne
an. Wir haben ja jetzt viel Zeit die nächsten Tage und so, also guck sie auf jeden Fall an. auch da wird gezeigt, dieser Wechsel war sehr kurios, denn man muss dazu sagen, zur Einordnung 1984, Neapel noch nie Meister gewesen und ist in der Vorsaison gerade so dem Abstieg entkommen. Das heißt, niemand wusste genau, warum jetzt Neapel und wie kann sich das Neapel eigentlich leisten? Mhm. Ganz einfach, sie haben einen Kredit aufgenommen. Nur durch einen Kredit war dieser Transfer möglich. Es gab auch nicht viele Vereine, die Maradona überhaupt aufnehmen wollten. Es war eine Rekordablösesumme von umgerechnet damals 24 Millionen Mark. Also ich sage jetzt einfach mal, ohne an Inflation und so zu denken, einfach mal 12 Millionen Euro von mir aus. Beeindruckender, wie gesagt, als die Summe war aber der aufnehmende Verein, weil Neapel eine kleine Nummer war in Italien. Neapel war so, ja, das war so der Verein für die Schmuddelkinder. Ne? Im Norden hattest du mit Inter und AC und mit Juventus hattest du so die Glamour-Truppen, die auch regelmäßig im Europapokal vertreten waren. Und Neapel war eigentlich immer nur so das schwarze Schaf. Mhm. Und interessant ist, bei der Pressekonferenz, bei der Vorstellungspressekonferenz von Maradona, die erste Frage ist gleich von einem Journalisten, der den Präsidenten, der Maradona fragt, ob er schon mal was von der Mafia gehört habe. Also das war die erste Frage, nicht warum hier und wie geht's Ihnen und was wollen Sie erreichen, sondern haben Sie schon mal was von der Mafia gehört? Und dann ist gleich der Präsident eingesprungen und hat gesagt, irgendwie was für eine Frechheit, so eine Frage, was erlauben Sie sich eigentlich? Mhm. Und dann wollte der Journalist nachsetzen, so nach dem Motto, naja, was glauben Sie denn, womit hier das alles bezahlt wird? Und dann wurden auch die anderen Journalisten immer lauter und der Präsident hat dann den Journalisten rausgeschmissen. Okay. So jemanden wie Sie wollen wir hier nicht haben. Und ein paar Minuten später war das dann vorbei und dann kam die große Vorstellung im Stadion in San Paolo. Und wir kennen ja dieses Stadion in Neapel alle, das ist ja sehr, sehr, ja, weitläufig. Das sieht ja schon aus wie, ja, sehr weitläufig, das sieht aus wie eine Arena, das sieht aus wie in meinen alten Asterix-Heften. und wie in Rom oder wie in Verona oder wo man diese ganzen Amphitheater quasi alle noch kennt. Und das hatte schon richtig was Religiöses. Da waren 75.000 bis 80.000 Menschen und Hans hat es am Anfang gesagt, er wirkte so klein und gedrungen und da noch mehr, weil das war eine Riesenszene. Das ist eigentlich so das Eindringlichste. Diese Leute waren einfach so hungrig und durstig nach Erfolg und nach Helden, weil sie halt einfach immer nur die Schmuddelkinder waren. Und wir hören mal dazu Marcel Reif, den deutschen Kommentator und Fußballjournalisten, der Maradona auch in der Zeit in Neapel mehrmals getroffen hat und in einem Buch auch darüber geschrieben hat, was er über Maradona bei Neapel zu sagen hat.
Sie haben ihn gottähnlich verehrt, weil er genau ihnen eine Religion gegeben hat, einen Glauben an sich selber, an irgendetwas. Er hat dieser Region Neapel, die vorher Abschaum war, selbst für den Norden Italiens, alles, was südlich von Mailand ist, ist für Mailänder Afrika. Camorra, zerstörte Infrastrukturen, Müllberge. Und dann kommt einer und die werden italienischer Meister nach weiß ich wie viel vergeblichen Jahrzehnten. Und das gab diesen Menschen, die hatten vielleicht wenig zu fressen, aber sie hatten etwas zu glauben. Und deswegen hat er sich seinen Status redlich verdient.
Marcel Reif spricht oft von sich in der dritten Person.
also ziemlich drastische Worte, aber macht es dann trotzdem deutlich, welchen Stellenwert das einfach hatte. Also deswegen, dann kann man auch nachvollziehen, dass da auch damals, als es vielleicht noch nicht so üblich war, heutzutage bei jedem Neuzugang von Real Madrid ist das halbe Stadion voll. Damals war das bestimmt nochmal was anderes. Also was das, einfach welche Hoffnungen da rein projiziert wurden in ihn.
Ja, also das war wirklich krass und auch da, ich will jetzt nicht die ganze Zeit über diese Doku reden, aber auch da werden Spruchbänder gezeigt oder Gesänge vorgespielt von den gegnerischen Fans, die Neapolitaner wurden als dreckige Hunde, als Fäkalien und sonst was beschimpft. Es war relativ normal. Also da war, in Deutschland hat man zu dem Zeitpunkt vielleicht irgendwelche halblustigen Ostfriesenwitze gemacht und weil man dachte, da sei jemand schwer vom Begriff. Aber bei Nord-Süditalien ging es halt wirklich um Dreck, um unhygienisch, um Abschaum. Genau wie Marcel Reif das gerade treffend gesagt hat. In der ersten Saison von Maradona gab es noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Ich habe es gesagt, er musste sich umstellen, körperliche Spielweise, sehr robust. Da landete man auf Platz 8, was aber angesichts des gerade so vereitelten Abstiegs eine Saison noch davor ganz ordentlichen war. Und dann kam 1986. Und 1986 ist wirklich das Diego Maradona-Jahr. Nebenbei noch mein Geburtsjahr, aber das tut ja nicht zur Sache. Erst wurde er 1986, wurde er mit Neapel in seiner zweiten Saison Dritter, ziemlich sensationell. Und dann wurde er eben mit Argentinien Weltmeister. Und da gab es ja auch, ich habe es am Anfang gesagt, dass ich mal rumgefragt habe, was die Leute so zu, was ihnen bei Maradona einfällt. Und viele haben einfach nur das Wort England gesagt. Denn es gab dieses denkwürdige Viertelfinale gegen England und kein Spiel, kann man heute in der Nachsicht sagen, kein Spiel symbolisiert Diego Maradona so sehr wie dieses Spiel. Erst das Tor mit der Hand, mit der, wie wir dann nach dem Spiel gelernt haben, Hand Gottes. Und 3-4 Minuten später kam dann eben folgendes Tor.
La habilidad de los jugadores, como en este caso Diego Armando Maradona, que cambia la velocidad. Va al pique al frente, tiene a Burruchaga, se mete al área, manda sobre Peter Shilton, tira gol. Golazo, golazo, portentoso, bien bonito, bien fabricado, con una habilidad extraordinaria, con un dominio de pelota formidable, conservando el balón siempre pegado a los pies, entre la marca de dos, ahí se quita el foul, sale Peter Shilton, lo vence al otro sector y le mete un gol sensacional.
Also ich habe die letzten Tage viel Narcos geguckt im Homeoffice. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe alles verstanden.
Dann übersetzt doch bitte mal.
Also hast du den Mittelteil.
Der Mittelteil. Also du hast dabei. Ja so, man hat ja Formidable und er spricht davon, eigentlich hätte man ihn faulen sollen und vorbei an Schilton und sensationell und Golazo. Und also es ist, jeder, der das Tor nicht gesehen hat, auch davon gibt es YouTube-Videos zuhauf. Die werde ich natürlich auch in die Shownotes packen. Er holt sich den Ball noch in der eigenen Hälfte und dribbelt dann wirklich zwei Drittel der englischen Hintermannschaft aus. Und die Engländer waren 86 nicht das allerschlechteste Team. Und kurz vor Schluss, eben kurz vorm Torwart, es gibt ja dann so Szenen, wo man sagt, ah, aber dann scheitert er am Keeper. Und das war eben nicht der Fall. Er hat an Peter Shilton, der englischen Torwartlegende, den Ball vorbei ins lange Eck geschoben. Und ich habe es gesagt, das war das 2-0. Und selbst in England feiert man oder beziehungsweise huldigt man diesem Treffer immer noch. Es gibt schöne Aufnahmen, wo Gary Lineker, der ehemalige Nationalspieler und mittlerweile ja Experte und Moderator im englischen Fernsehen, Maradona zu Hause besucht hat und immer wieder über dieses Tor auch gesprochen hat.
Und man muss ja auch sagen, dass das ganze Duell ja auch politisch extrem aufgeladen war durch den Falklandkrieg.
Ja, ich habe gehofft, Hans, dass du als studierter Historiker mir da zur Seite springst. Müsstest du das nochmal kurz erklären, worum es ging?
Ja, also der war ja 4 Jahre zuvor zu Ende gegangen und damals hatten ja die Argentinier die Falklandinseln angegriffen. Großbritannien hatte sich als Kolonialmacht so gesehen diesem Angriff widersetzt und trotzdem hatte das aber ein großes politisches Chaos in Argentinien ausgelöst und ich glaube, dass eben gerade in diesem Stadion die englischen Fans wie auch die argentinischen sich da schon so einen Nebenkriegsschauplatz auch geliefert hatten. Und ich meine auch, dass Maradona in diesem Spiel auch sehr viel auf die Mütze bekommen hat. Also bevor er dann wirklich spielerisch das Ganze dann gekrönt hat, hat er auch ganz schön viel einstecken müssen.
Ja, und ich habe es gesagt, dieses Spiel symbolisiert ihn so sehr wie wohl kein anderes, weil Genie und Wahnsinn einfach so nah beieinander war. Also dieses 2-0 ist einfach genial. Es gab später mal, viele, viele Jahre später, ein Tor von Lionel Messi, was sehr vergleichbar war, wenn man das so möchte, wo man dann auch bei YouTube teilweise Aufnahmen sieht, wo man die beiden Tore übereinander gelegt hat, wo das wirklich schon, also es war erschreckend, wie sich das geähnelt hat. Und vorher eben, nur ein paar Minuten vorher, dieses Tor mit der Hand, was auch im Stadion nicht viele gesehen haben, dass das mit der Hand war. Peter Shilton beschwert sich zwar, aber ja, Video Assistant Referee gab es damals noch nicht. Der hätte es natürlich sofort irregulär gemacht, dieses Tor. Sei es drum, Argentinien ist dann weitergekommen natürlich durch den Sieg. Und dann hat man das Finale auch gewonnen und wurde Weltmeister, dank Diego Armando Maradona. Und das Turnier war quasi der Startschuss für ihn. Denn dann kam die dritte Saison mit Neapel, es kam der erste Meistertitel überhaupt, es kam ein Pokalsieg, das heißt das erste Double überhaupt. Mhm. Und Maradona hat diese Truppe als Kapitän angeführt, war bester Torschütze, war bester Vorlagengeber der Liga. Also er war wirklich, es war ein nie dagewesener Fankult. Die Stadt versank in einem blau-weißen Ausnahmezustand. Es gab überall Autokorso, Straßenfeste. An jede Wand wurde Maradonas Gesicht gemalt. In der Doku sieht man ein wirklich sehr witziges Plakat an einem Friedhof, an einem großen Friedhof, wo drauf stand, ihr wisst alle nicht, was ihr verpasst. Das fand ich eigentlich sehr, sehr witzig. Und die Verehrung wurde natürlich noch größer, als er etwas später ein Angebot des großen AC Mailand abgelehnt hat und seinen Vertrag vorzeitig bis 1993 verlängert hat. Und natürlich wurde das Ganze auch gut entlohnt. Er hat die damalige Summe, das muss man sich heute mal vorstellen, hat $5 Millionen jährlich kassiert.
Ja, das ist heute, sehr, sehr viel. Ja, heute würde man sagen, ja, es ist so Einsteigergehalt.
Bei den Bayern und bei Wahnsinn. Dortmund wäre er damit im unteren Drittel. Aber wir reden hier von Anfang der 90er. Also das ist wirklich unfassbar. Und nach dieser sensationellen Meisterschaft wurde Neapel zweimal hintereinander Zweiter. 1989 gab es noch den ersten internationalen Titel für die Süditaliener, nämlich den UEFA Cup. Und da hat man auf dem Weg ins Finale unter anderem Lok Leipzig, Juventus Turin und den FC Bayern geschlagen. Beim FC Bayern übrigens in der Innenverteidigung Hansi Flick und Klaus Augenthaler. Also
die beiden haben mal zusammen Innenverteidigung gespielt.
Ja, die haben in der Innenverteidigung gespielt.
Was glaubt ihr wohl, wer da Ansagen gemacht hat?
Ja, was glaubt ihr wohl, wer vor allem dem armen Diego auf die Hölzer gegeben hat?
Also, ja.
Das ist schon hart. Und im Finale wartete dann der VfB Stuttgart und damals gab es noch Hin- und Rückspiel. Das Hinspiel hatte Neapel gewonnen und im Rückspiel gab es ein Unentschieden und damit war man 1989 UEFA-Cup-Sieger. Und nach diesem Titelgewinn wollte Maradona weg, denn man kann sich das gar nicht vorstellen, der konnte keinen Meter mehr gehen, ohne dass die Fans hinter ihm herkamen. Also es war eine Maradona-Manie, das war unfassbar. Und man kann sich das immer gar nicht so richtig vorstellen, weil alle Leute sagen immer nur, ach ja, diese Fußballprofis, die verdienen so viel Geld. Ich habe ja auch gerade von den 5 Millionen Dollar gesprochen. Aber Maradona wurde immer einsamer, obwohl er immer mehr Fans hatte. Und hat dann auch irgendwann angefangen, sich dem Alkohol hinzugeben, sich anderen Drogen hinzugeben, eben um auch, man hört das ja immer wieder von Popstars, die erst vor 60.000 spielen und dann im Hotelzimmer alleine sitzen. Und so ging das Maradona auch ein bisschen um, und um dieser Einsamkeit zu entfliehen, hat er dann eben angefangen, immer mehr Drogen zu nehmen. Es gab dann auch immer mehr Skandale, es gab uneheliche Kinder zuhauf, es gab Verstrickungen mit Mafia-Clans.
Daher kamen auch vor allem die ganzen Drogen, oder? Kann ich mir vorstellen.
Oh ja, also, oh ja. Ja, natürlich. Da kam nicht nur, also die Mafia-Clans haben ihn natürlich mit neuen Frauen, aber eben auch mit neuen Drogen versorgt quasi. Und er wollte unbedingt weg. Er hat gesagt, ich habe doch alles gegeben, was ich konnte. Ihr wolltet Diego, ihr habt Diego bekommen, ihr habt Titel bekommen. Ich möchte gerne weg. Und der Präsident hat ihm aber die Freigabe verweigert. Der hat gesagt, nein, Maradona gehört zu Neapel. Wir wollen hier weiterhin erfolgreich sein. Und Maradona sah das auch als Grund an, ja, ich nenne es jetzt mal völlig freizudrehen. Also er wurde im Nachtleben noch exzessiver, wird in der Doku auch gezeigt. Er hat bis mittwochs gefeiert und ab Donnerstag ist er dann erst zum Training gekommen, um sich aufs Wochenende vorzubereiten.
So mein also Alltag. Wirklich,
ja, ich wollte es gerade sagen, Hans wundert, kratzt sich am Kopf und denkt, hä? Ja, für Hans ist immer Homeoffice.
und das ja, ich habe ja auch gerade so ein Laufband reingestellt, ja.
genau, auf dem das Essen hin und her gefahren wird oder was.
Ja.
Und das Skurrile ist aber, dass mit dem bockigen Maradona, dass es Neapel nochmal geschafft hat, 1990 Meister zu werden. Aber das war dann auch wirklich so das letzte Aufglimmen für und von Maradona in Neapel und in ganz Italien. Denn 1990 sollte eigentlich schon so, war quasi Anfang vom Ende. 1990, wir erinnern uns, WM in Italien. Aber man könnte ja denken, Maradona ist der Beste der Liga, der beste Spieler. Dann wird er auch dort gefeiert. Aber wir erinnern uns, Neapel ist nicht wirklich Italien. Jedenfalls wird es von den Norditalienern nicht anerkannt oder nicht als echtes Italien gesehen. Und deswegen wurde Maradona bei der WM auch kontinuierlich in jeder anderen Stadt außer Neapel ausgepfiffen.
Ja, und das schließt sich so ein bisschen der Kreis. Du hattest ja damals in unserer Matthäus-Folge, du warst es, oder? Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Hattest du ja auch so ein bisschen erzählt, also wie sich dann auch während des Turniers die Stimmung so ein bisschen umgeschlagen hatte. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass du auch gesagt hast, dass Maradona selber sich auch so ein bisschen abfällig gegenüber den Italienern geäußert hatte. Ist das so richtig oder habe ich das noch richtig
gemacht? Ja, das ist richtig, denn das ist so ein bisschen so das Schicksalsspiel gewesen. Halbfinale, ja. Italien gegen Argentinien. Und wo findet es statt? Na klar, in Neapel. Und das wurde dann auch so zum Politikum. Denn Maradona hat die Neapel-Fans vor diesem Spiel angestachelt, für Argentinien zu sein. Und nicht für Italien zu sein. Weil er gesagt hat, ihr seid doch keine Italiener, die wollen euch doch hier alle nicht. Aber der Italiener an sich ist stolz. Und über kurz oder lang ist der Neapolitaner dann eben doch Italiener. Patriotismus ist größer als die Maradona-Heldenverehrung quasi. Und deswegen gab es auch in Neapel Pfiffe für Diego Maradona im Spiel gegen Italien. Ja, und als der dann auch noch im Elfmeterschießen getroffen hat, war er quasi das Feindbild Nummer 1. Und deswegen wurde Deutschland im Finale gegen Argentinien umjubelt, als wenn man ein Heimspiel gehabt hätte. Kommt natürlich auch noch dazu, dass es viele Leistungsträger gab, wie eben Matthäus, Klinsmann, Brehme und so weiter, die in Italien gespielt haben. Und deswegen waren die natürlich auch noch Stars in der Serie A im ganzen Land. Ja, und deswegen wurde Deutschland umjubelt. Ganz anders natürlich, wenn Argentinien das Halbfinale verloren hätte, dann wäre Deutschland natürlich gegen Italien der krasse Außenseiter gewesen auf den Rängen. Aber so war man eben der große Favorit. Und Diego Maradona, es gibt herzzerreißende Bilder von ihm, wie er nach dem verlorenen Finale 1990 da steht und mit der Silbermedaille im Mund wirklich Rotz und Wasser heult, während Rudi Völler irgendwie seinen Schnurrbart an den WM-Pokal drückt. Und nach der WM war er auch, der war fertig. Also Maradona war wirklich fertig mit sich, fertig mit der Welt, fertig mit Neapel, mit Italien, mit allem. Vor allem mit dem Fußball. Er kam völlig übergewichtig und frustriert nach Neapel zurück. Und es gab immer mehr Eskapaden, noch mehr, muss man sagen. Und jetzt blieb aber auch im Vergleich zu den Jahren davor die Leistung aus. Er hat dann nur noch 6 Mal getroffen in der Liga. Und alle sechs auch per Elfmeter, also aus dem Spiel heraus ging auch nicht mehr so wirklich viel. Und dann kommen wir eben in dieses dunkle Kapitel ins Frühjahr 91. Da gab es dann eine Untersuchung der Polizei in Neapel, da gab es Abhöraktionen, denn es gab Drogenermittlungen eben auch gegen die Mafiakreise. Und in diesen Ermittlungen und in diesen Untersuchungen fiel immer wieder und immer häufiger der Name Diego Maradona. Und im März war es dann auch soweit, es gab eine positive Dopingprobe. Ihm wurde erstmals öffentlich das nachgewiesen, was, wenn man ehrlich ist, alle eh schon wussten. Er war aufgedunsen wie verrückt. Er hat bei der kleinsten Kleinigkeit, also wenn er wirklich, man sieht ihn dann in der Doku, wie er mit seiner Tochter irgendwie auf dem Schoß sitzt, da auf dem Sofa und lässt sie so zwei, dreimal so hüpfen und fängt schon an zu schwitzen. Also der Mann war wirklich fertig. Und ihm wurde also Kokainmissbrauch oder Kokainkonsum nachgewiesen. Und das zog dann eine 15-monatige Sperre nach sich. Und nur wenig später wurde er dann auch bei einer Drogenrazzia verhaftet. Denn, ich habe gerade gesagt, es gab Abhöraktionen und Ermittlungen. Und sportlich war er quasi am Ende nach dieser Dopingsperre. Und dann auch ja strafrechtlich sozusagen hat man ihm das Ganze nachweisen können. Denn er ist eben zusammen mit ein paar Freunden bei einer Drogenrazzia hochgenommen worden. Und dann in diesen ganzen Ermittlungen kam auch raus, dass er nicht nur selber konsumiert hat, sondern auch noch andere zum, ja, ich nenne mal zum Handel, immer mal wieder angewiesen hat. So nach dem Motto, besorg mir mal das und besorg dem das und besorg dem das. Und das ist dann ja wirklich schon Hehlerei.
Ich habe jetzt hier parallel mal so ein bisschen nachgelesen. Man muss ja auch sagen, diese ganzen Mafia-Gerüchte waren jetzt auch nicht irgendwelche Dinge, die sich im Hintergrund abgespielt haben, sondern der hat sich ja auch wirklich, also der wurde ja hofiert, also von der Camorra, und die haben ihn natürlich auch wunderbar als Aushängeschild genutzt und öffentliche Auftritte mit ihm ja auch irgendwie abgehalten. Insofern, dass da irgendwann die Polizei ermittelt, war ja auch nur eine Frage der Zeit.
Ja, sie haben sich halt so ein bisschen versucht, auch reinzuwaschen, ne? Also sie haben sich mit ihm gezeigt, mit dem Glamour-Bling-Bling-Fußballstar der Stadt oder des Landes oder der Welt und wollten damit natürlich auch so ein bisschen in die Öffentlichkeit. Allerdings, als die Leistung dann nicht mehr stimmte, dann hat natürlich, war er auch kein Schutzschild mehr. Dann war er einfach nur der übergewichtige und sehr schnell schwitzende und aufgedunsene Ex-Star. Und da war der Schutzmechanismus dann auch nicht mehr so da. Und deswegen ging da dann wirklich, das war der Absturz von Diego Maradona eben im März 1991. Nach seiner Sperre wechselte er noch zum FC Sevilla nach Spanien. Das hat aber auch nicht funktioniert. Da hat er sich, wer hätte es gedacht, auch mit Trainer und Präsidium überworfen. Er wechselte dann in sein Heimatland zu den Old Boys. Mhm. Das ist übrigens der Heimatverein von Lionel Messi. Mhm. Da hat er aber auch nur noch eine Saison gespielt, von 93 bis 94. Und 94 ist auch ein ganz gutes Stichwort, denn da glimmte sein Stern noch einmal ganz kurz auf. Da dachte man, oh, der kann ja doch noch Fußball spielen, denn Diego Maradona gab sein Comeback bei der WM in den USA. Hat auch starke Leistung gezeigt in den ersten beiden Spielen, vor allem im zweiten Spiel hat er echt gut gespielt, hatte sich vorher mittels Appetitzyklern und einem Fitnesscoach auch einigermaßen ja auf fast Leistungssportlerniveau runtergehungert.
Die hatte er von Roland Wohlfahrt, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Ich glaube, ja, das ist fast die gleiche Zeit, ne? Ja, die Appetitzykler. Genau, Folge 26 war das übrigens. Erste positive Dopingprobe in der Bundesliga. Da hatten wir übrigens Professor Dr. Fritz Sörgel, Deutschlands führenden Anti-Doping-Experten, zu Gast. Also wer da nochmal reinhören möchte.
Starkes Teasing, Olli. Ja, alles so.
Gerne. Und auch da übrigens gab es die nächste positive Dopingprobe nach dem zweiten Spiel. Und dieses Mal waren es auch wirklich auf dem Platz leistungssteigernde Mittel. Unter anderem Ephedrin, angeblich von seinem Fitnesscoach verabreicht. Die argentinische Presse hat danach gescherzt, mit der Dosis hätte man ein halbes Jahr Schnupfen behandeln können. Wäre jetzt in Corona-Zeiten vielleicht ganz interessant. Ja. Aber dann musste Maradona unter reichlich Hallo und viel Presseecho von der WM in den USA abreisen. Er hat es ja zum Glück nicht allzu weit. Aber es gab also wieder 15 Monate Sperre und seine Karriere tröpfelte dann so aus, skurrilerweise bei den Boca Juniors, was ja seine erste große Station im Profifußball war. Dort gab es dann übrigens auch 1997 um sein Karriereende herum den dritten positiven Test. Ah.
Er hatte doch also, auch in, also ich glaube, war das 95, 94 irgendwie, also während einer dieser Sperren hat er doch auch sein Trainerdebüt schon gegeben, richtig?
Ja, das ist richtig, genau, da hat er dann das erste Mal, es ist ganz skurril, wenn man sich die Trainerkarriere, und so kommen wir jetzt so langsam auch, ich hatte gesagt, was war, was ist, was bleibt. Jetzt gehen wir so langsam in die Gegenwart. Also Diego Maradona, seine Trainerkarriere. Puh, also er war bei zwei argentinischen Clubs. Er war 2010 bei der WM in Südafrika. Da erinnern wir uns natürlich noch sehr gerne dran, aus deutscher Sicht. Argentinischer
Nationaltrainer. Das war aber, wenn man mal streng ist, auch so seine erfolgreichste Trainerzeit, oder? Also er hat sie zur WM geführt. Ich kann mich an das Spiel gegen Deutschland erinnern. Da war er auch noch nicht so in die Breite gegangen. Ach so, verrückt. Ja, das ist jetzt eine Frage der Ansicht so, aber also zumindest sah er da noch nicht so fertig aus wie dann später, ich glaube 2014, als er fast von der Stadiontribüne gefallen ist.
Ja, allerdings muss man sagen, also das stimmt, aber seine Karriere oder sein körperlicher Zustand ist eigentlich ein stetes Auf und Ab, denn 2010, hast du gerade gesagt, sah er für dich nicht so schlimm aus. 10 Jahre zuvor, 2000, hatte er seinen ersten Herzinfarkt aufgrund einer Überdosis Kokain. Ist dann auch, er hat 34 Monate auf Bewährung bekommen. Denn er hatte ein paar Jahre zuvor einen Journalisten mit einem Luftgewehr angeschossen. Ne, so viel zum Thema nicht nur körperlich so ein bisschen hin und her, sondern auch geistig. Hat 34 Monate auf Bewährung bekommen. Und aber infolgedessen
mit einem Luftgewehr einen Journalisten angeschossen, also vorbereitet oder so Pressekonferenz,
so, bevor wir hier zum Ende kommen, habe ich nochmal was vorbereitet.
Ja, aber das klingt jetzt erstmal so, als muss ja irgendwie.
Ich glaube, irgendwie sein Haus wurde belagert, so ganz,
genau,
ganz.
Genau, sein Haus wurde belagert. Also Hans, ich sag dir eins. Wir hatten ja in der vergangenen Folge über die Pressekonferenz von Giovanni Trapattoni geredet. Ja. Wenn Maradona im letzten argentinischen Kaff auf einen Journalisten bei einer PK mit dem Luftgewehr geballert hätte, dann hätten wir das definitiv in dieser Trapattoni-Folge auch erwähnt, in Folge oder im Rahmen der außergewöhnlichen Pressekonferenz.
Ja. Moment, ich komm gleich wieder hoch, ich muss da eben was rausholen.
Ja, ich habe hier meinen Zettel.
Habe ich was vergessen? Herbig,
können Sie mir mal ganz kurz meinen Zettel reichen? Ja, genau. Nein, also er hat 34 Monate
schön auf die Stirn bekommen,
weil er aus dem Haus heraus auf einen Journalisten geschossen hat. So, dann hatte er später eine Überdosis, hatte einen Herzinfarkt und wurde immer wieder auf Entzug geschickt. Also teilweise gerichtlich wurden ihm auch Entziehungskuren quasi auferlegt und er hatte dann auch extreme Gewichtsschwankungen, das muss man sich mal überlegen. Er hatte jetzt schon 2 Magenverkleinerungen. 2. Mhm. Normalerweise ist ja so, also so kenne ich das aus, keine Ahnung, TAF oder wie diese ganzen Magazine heißen, da ist irgendwer dick, dann kriegt er ein Magenband oder eine Magenverkleinerung und dann ist er nicht mehr dick, dann ist er so normal. So,
das heißt, nach dem Toffifee bist du satt.
Ich hatte, ich klopfe hier dreimal auf Holz, noch keine Magenverkleinerung. Ich weiß nicht, wie das dann läuft, ob man dann statt einer Packung nur noch ein Toffifee isst. Ich hoffe nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Maradona eben schon 2 Magenverkleinerungen hinter sich hatte, weil er immer wieder, also Jojo-Effekt ist gar kein Ausdruck, immer wieder zugelegt hat. Und das Tragische war, dass in dem Jahr 2000, als er diese Überdosis hatte und den Herzinfarkt hatte, in diesem Jahr hat auch die FIFA online eine Umfrage gehabt auf ihrer Seite fifa.com wahrscheinlich.
Oh, okay.
Wo man den besten Spieler des 20. Jahrhunderts wählen konnte. Ja, und Maradona hat gewonnen. Maradona hat diese Umfrage gewonnen. Ich kann allerdings nicht sagen, ob das Ergebnis rausgegeben wurde, als er noch im Krankenhaus lag. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber daran siehst du, ich habe vorhin von Genie und Wahnsinn gesprochen. Mhm. Auf dem Feld, in diesem Spiel gegen England. Und Genie und Wahnsinn, ich bin dafür, dass wir auch die Folge so nennen. es trifft, glaube ich, auf keinen anderen Charakter im Weltfußball so zu wie auf ihn, weil das Genie eben so genial und der Wahnsinn eben so wahnsinnig war. Wie bei Diego Armando Maradona. Er ist dann später, übrigens, dann hat man ihm in Neapel verziehen. Er ist dann auch Ehrenbürger Neapels geworden. So viel zum Thema, was bleibt. Es gibt heute noch in Neapel viele Häuserwände, die mit seinem Gesicht, mit seinem Konterfei oder mit Spielszenen von ihm geschmückt sind. Also in Neapel, und da kommen wir auch zu Diego Demme, was meint ihr, wie der wurde belagert, als der da kam und da kommt ein Halbitaliener und der heißt auch noch Diego, was ist denn hier los? Und also Diego Demme war sofort der heiße Scheiß, ist da ja auch Stammspieler geworden. Ich meine, war ja bei Leipzig vorher auch Stammspieler. Also die Diego-Manie hat nie wirklich nachgelassen, weil er eben diese Stadt wachgeküsst hat, fußballerisch. Und über den Fußball, das sehen wir ja immer wieder, darüber repräsentieren sich ja auch ganze Staaten und in dem Fall halt ganze Landstriche. Ich finde das wirklich total krass, denn wir haben ja mal über, Hans hat das mal so schön formuliert, welche Ausfahrt man nach einer Karriere nimmt. Fällt euch irgendjemand ein, wo die aktive Karriere so weit weg war von der Karriere danach? Also wo der Absturz so krass war?
Puh, also durch diese Formulierung Absturz ist es schon relativ, ja, nee, also ist es auf gar keinen Fall, ehrlich gesagt. Also man muss ja noch sagen, Maradona, ja, Hans hat vorhin schon gesagt, 2010 war dann so die erfolgreichste Trainerzeit. Also er ist ja dann noch relativ weich gefallen. Also ich meine, ein argentinischer Nationaltrainer zu sein und dann noch bei einer WM teilzunehmen und so, das ist ja jetzt nicht ganz schlecht, sage ich mal.
Ja, das stimmt.
Also sportlich, ja, gab es dann schon Leute, wo ich sagen würde, okay, also wir hatten schon mal über ihn geredet. Also Lothar Matthäus hat nie ein Team bei einer WM trainiert, muss man mal sagen. Aber was das Private oder auch dann dieses gesundheitliche, körperliche ist, ist natürlich eine komplett andere Dimension. Also da hatte sich Matthäus deutlich mehr im Griff, als es dann Maradona hatte.
Ich würde ja vielleicht sagen Paul Gascoigne, also zumindest was so den Umgang mit Drogen und Alkohol im Allgemeinen angeht. Paul Gascoigne hatte natürlich bei weitem nicht die Spielerkarriere, die ein Maradona hatte. Und auch als Trainer kann ich mich jetzt nicht an Paul Gascoigne erinnern. Aber so dieser soziale Abstieg und vor allem auch so, so dieses wirklich in der Boulevardpresse auch aufgefressen werden, das, glaube ich, kann Paul Gascoigne von sich auch behaupten.
Ja, das Interessante ist ja, dass Maradona, und da spiele ich uns jetzt nochmal was vor, denn Maradona hat immer mal wieder so Momente, wo du denkst, ah ja, der ist ja doch eigentlich er ist ja doch eigentlich Fußballer und ist doch eigentlich jemand, der vielleicht nur einmal zu viel oder einmal zu früh oder wie man es auch immer sagen will, einfach nur falsch abgebogen ist. Aber immer dann, wenn er sich irgendwie im Griff hat und dann doch mal zum Fußballgeschehen, zum Aktuellen meldet, dann hat das Hand und Fuß. Da hören wir doch mal rein.
Er hat Angst davor, ausgegrenzt zu werden und seinen Teil des Kuchens zu verlieren. Das ist das, was mich wirklich aufregt, als jemanden, der bei 4 Weltmeisterschaften gespielt hat. Ich weiß, wie es sich anfühlt, dem Ball hinterher zu laufen und nicht wie er nur den Champagnergläsern.
Das war Diego Maradona. Zu Sepp Blatter wurde er da befragt. Und ich fand das so interessant, als ich diesen Ton gefunden habe, weil ich so dachte, ja, der hat halt bei 4 Weltmeisterschaften gespielt und ich weiß, wie es ist, dem Fußball hinterherzulaufen, eher nur den Champagnergläsern. Dann denkt man auch, okay, Diego, du bist in deiner Zeit auch ganz anderen Sachen hinterhergelaufen
als Champagnergläsern.
Ich will nur ein Stück vom Kuchen. Ja, aber dann denke ich mir auch so, Mensch, was wäre denn, also ich bin immer jemand, der gerne so diese Was-wäre-gewesen-wenn-Fragen stellt. Diego Maradona, du siehst es in dieser Doku, der ist mit einem Talent gesegnet, das ist unfassbar und der könnte so vielen Mannschaften vielleicht auch noch irgendwie was nahe bringen oder irgendwie sie zumindest inspirieren. Aber ich hatte es vorhin schon mal angerissen, er hat 2 argentinische Clubs trainiert. Bei einem ist er jetzt quasi auch immer noch in Lohn und Brot, wobei die Liga da natürlich jetzt auch gerade unterbrochen ist, bei einem argentinischen Erstligisten, dümpelte aber in den Abstiegsregionen rum. Dann war er, ich habe es gesagt, Nationaltrainer Argentiniens, hat einmal in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Mannschaft gehabt, nee, 2-mal sogar, und einmal in Mexiko. Also es ist alles nicht...
Mexiko.
Wahrscheinlich ist es aber am Ende, auch wenn es was ganz anderes ist, und doch ist es ähnlich wie mit Lothar Matthäus, du holst dir halt, wenn du diesen Menschen Diego Maradona holst du dir halt nicht nur den Fußballer, sondern eben auch den Menschen rein. Und dann hast du irgendwie die ganze Boulevardpresse und diese ganzen heiklen Themen an den Hacken.
Ich finde eine Sache bei Maradonas Karriere oder Entwicklung ganz interessant. Wenn wir jetzt von dir gehört haben, dass er schon sehr, sehr früh entdeckt wurde, das Geld nach Hause gebracht hat für seine diversen Schwestern, sage ich jetzt nochmal, für seine 4 Schwestern, für die Eltern. Das heißt, er war sehr, sehr früh eigentlich schon erwachsen, musste Verantwortung übernehmen und für mich ist das eigentlich immer auch ein ganz gutes Zeichen, dass du eigentlich eine gewisse Wertschätzung gegenüber deiner Familie hast, dass du auf eine gewisse Weise bodenständig bist, vielleicht auch im Umgang mit Geld. Dann haben wir jetzt erfahren, sieht man auch schön in der Doku, er wurde immer von seinem Vater begleitet. Heißt, er war nie in so einem sozialen, luftleeren Raum. Und trotzdem ist er am Ende so anfällig für diesen ganzen Glamour, für dieses Gefühl von Macht, für die Camorra, dass er am Ende vielleicht, weil wir bei den Abfahrten sind, dann doch sehr viele Abfahrten genommen hat, die, finde ich, aufgrund seiner Sozialisierung gar nicht zu erwarten waren.
Es ist natürlich wieder, Daniel sagt ja dann immer, dann holt man den Küchenpsychologen in den Raum. Aber es kann natürlich sein, wenn dir so früh wenn du nicht in gesunden oder in einem intakten Umfeld aufgewachsen bist, womit ich jetzt nicht die Familie meine, sondern so die Gegend quasi, die ja schon sehr rough war und sehr hart war, dass du dann einfach vielleicht überfordert bist und den falschen Leuten traust. Also das ist das Ding, weil woher soll, klar, es ist toll, wenn du mit deinem Vater die ganze Zeit irgendwie rumhängst und den immer dabei hast, aber der ist ja auch aus dieser Gegend und aus der sozialen Ecke sozusagen. Und wie soll der immer unterscheiden können zwischen guten Freunden und schlechten Freunden? Und wenn der Mafia-Boss kommt und dir ein goldenes Auto vor die Tür stellst, dann denkst du, ich hatte nie Geld, jetzt habe ich Geld, jetzt habe ich ein goldenes Auto, geil. Dass du was für den machen musst, da denkst du in dem Moment vielleicht gar nicht dran.
Also besonders, wenn du dann so wie er, also gerade dieses 86, 87, diese beiden Jahre, die du da so beschrieben hast, wenn du dich da nicht nur, also wenn du so behandelt wirst, als wärst du Gott, wirklich, der beste Fußballer aller Zeiten, eine ganze Stadt himmelt dich an, du kannst nicht mehr aus deinem Haus gehen. Ich glaube, dass unabhängig davon, woher du kommst, wie dein Wesen an sich ist, das macht was mit dir. Und das, wenn sich das dann verändert, macht das auch was mit dir. Also das ist nicht so einfach, damit umzugehen. Also es entschuldigt dann nicht alle Handlungen, aber ich glaube, so ein bisschen erklärt es das schon.
Ich würde mal ganz mutig behaupten, wenn der Vereinspräsident von Napoli ihn damals nach diesen wirklich sehr, sehr erfolgreichen Jahren hätte ziehen lassen, dann würden wir wahrscheinlich heute auf eine andere Trainerkarriere von Maradona zurückblicken. Ich glaube, das hat ihm schon ganz schön zugesetzt.
Ja, ist eine interessante These, das kann wirklich sein. Weil da war er Ende 20, beziehungsweise, ich glaube, 29, 30 war er da. Da hätte er ja wirklich noch 2-3 Jahre irgendwie von mir aus in Argentinien oder so spielen können und hätte es dann zu Ende gebracht und hätte irgendwo seine Ranch oder seine Finca gehabt und dann ist gut. Das stimmt schon, weil dann irgendwann war er halt missmutig und hatte keinen Bock mehr und ist dann halt so nur noch ins Nachtleben abgezogen. Das stimmt. Was ich interessant finde oder was ich gerne mal zur Diskussion stellen würde, es gab nach dieser Doku, die fast durchweg gelobt wurde, es gab eine Kritik von vielen Leuten, nämlich, dass dieses Zitat von einem Fitnesscoach, dieses mit Diego gehe ich bis ans Ende der Welt, mit Maradona nicht einen Schritt, dass man sich damit zu einfach macht. Also dass es zu einfach ist zu sagen, naja gut, der hat halt zwei Persönlichkeiten oder beziehungsweise der ist halt so ein bisschen geteilt und naja, eigentlich ist er ja doch ein guter Junge, hat er ein bisschen Scheiß gebaut und dann hat er halt irgendwie eine 50% seiner Seele ist halt irgendwie ein bisschen komisch und dann ist das jetzt halt so. Also viele Kolumnisten oder viele Medienvertreter haben dann halt geschrieben, dass man sich zu einfach macht und Maradona damit zu sehr so die Absolution erteilt und entschuldigt damit. Ich meine, Daniel, du hast jetzt die Doku nicht gesehen, aber wir haben ja jetzt auch viel schon so gesprochen, nicht nur über diesen Film, sondern auch generell über die sonstige Karriere. Findest du, dass man sich dazu leicht macht?
Absolut. Vor allem aber deswegen, weil solche Versuche, beziehungsweise solche Zitate, also es ist ja, muss man ja sagen, das ist ja auch, hört sich ja cool an, dann sagen zu können, okay, mit Diego, mit Maradona und bla. Menschen sind einfach vielschichtig und das ist leider dann, ist es dann zu kompliziert, dann zu sagen, der Mensch ist so, der Mensch ist so, das sehen wir heute dann auch. Dann, was weiß ich, wenn wir jetzt Cristiano Ronaldo charakterisieren, da haben wir ein ähnliches Beispiel. Einerseits wird er dann, sagen die manchen, okay, das ist irgendwie so ein arroganter Fatzke, der sich irgendwie zur Schau stellt oder so. Und dann zum anderen haben wir dann die Mitspieler, die sagen, wow, der ist so super nett und super und der nimmt alle toll auf und so. Und das ist dann so, für manche Medien ist das schon unter einen Hut zu bringen, ist so total strange. Und dann sagt man eben, okay, der hat verschiedene Persönlichkeiten. Nein, Menschen haben einfach, können mehrere Sachen auf einmal sein. Und deswegen, also so ein Zitat, ja, entschuldigt das dann leider, eigentlich müsste man sagen, nein, er ist einfach beides. Er ist sowohl dann wahrscheinlich der Diego, der Bock hat auf Fußballspielen, der einfach auf dem Platz oder zumindest damals dann eben auf dem Platz dann geglänzt hat. Aber er ist auch der Privatmensch, der Maradona, der irgendwie sich offenbar nicht so im Griff hatte, wie es für ihn gut gewesen wäre.
Wir dürfen ja nicht vergessen, das haben wir ja auch schon in vielen anderen Legendenfolgen immer wieder am Ende unserer Diskussion herausgestellt. Wir reden ja von Fußballern und ich finde, im Bereich Fußball werden sehr, sehr viele Dinge heroisiert und eben auch relativiert. Heißt, im Fall Maradona haben wir in seinem Privatleben, das ist natürlich auch eine Ansichtssache, aber eigentlich sehr viele Fehltritte. Er hat seine Frau mehrfach betrogen, er hat uneheliche Kinder gezeugt, er hat mit der Kamera seine Spielchen getrieben. Und bei Franz Beckenbauer, bei Pelé, aber auch bei Lothar Matthäus am Ende gab es ähnliche Dinge, die fernab des Fußballs wenig mit diesem Legendenstatus zu tun hatten. Und trotzdem wird immer gesagt, naja, das ist ja nur menschlich und am Ende zählt der sportliche Erfolg. Insofern finde ich, ist es im Fall Maradona natürlich mit diesen zwei Namen ganz nett und bildlich ausgedrückt. Aber am Ende ist er der gleiche Typ wie viele seiner Vorgänger und wie viele seiner Nachahmer, die wir heute noch erleben, die eben einfach auch Scheiße bauen neben dem Fußball.
Glaubt ihr denn, dass es Zufall ist? Dass Hans hat jetzt gerade schon ein paar Namen genannt. Wir hatten ja, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, wir nennen das ja immer Legendenfolge, wenn wir ein Event mehr oder weniger benutzen dafür, um diese Person vorzustellen nochmal. Matthäus, Gerd Müller, Beckenbauer, Pelé und jetzt Maradona. Ist das ein Zufall, dass all diese Stars, diese Helden, diese Legenden diese Brüche hatten, teilweise ja mehrmals sogar in ihrem Leben? Ist das einfach Zufall oder spielt dieser Heldenstatus da vielleicht sogar mit rein?
Also wie gesagt, ich glaube, das macht einfach was mit dir. Also so verehrt zu werden, ja, so krass verehrt zu werden, gesagt zu bekommen, du bist der Beste auf der ganzen Welt oder im Fall von Maradona auch ganz lange, du bist der Beste, den es je gab. Das kann einen, also egal wie cool man ist und wie sachlich und wie selbstreflektiert, das macht was mit dir. Und das war bei all den genannten, war das ja mehr oder weniger dann in verschiedenem Level der Fall. Man muss ja auch sagen, alle sind dann verschieden, hatten unterschiedliche Probleme in unterschiedlichem Ausmaß und so. Aber das ist schon eine Herausforderung für einen selbst, damit klarzukommen.
Würdest du das heute noch geben? Also ich meine, wenn wir mal, wir haben jetzt gerade wirklich schon viele große Legenden erwähnt, wenn ich jetzt mal über die heutige Zeit rede, von mir aus Messi und Ronaldo, ist das in diesen ganzen Instagram-Zeiten und Berater und Management und Agentur und Publizist und wem man da noch alles um sich herum hat, ist so ein Ausbrechen oder Abstürzen in dem Fall überhaupt möglich? Ich versuche gerade die letzten Jahre, außer Kevin Großkreuz, der innerhalb von kürzester Zeit, ja, ist ja so, wenn du dir mal überlegst, der ist Weltmeister, warum auch immer, aber es ist ja jetzt erstmal wurscht, aber der war der Doublesieger, mehrmals Meister mit Dortmund und irgendwie Nationalspieler und jetzt spielt er nicht mal mehr bei einem Drittligisten und macht mehr Werbung für seine Fußballkneipe als für sich als Fußballer und der ist noch nicht alt. Das ist jetzt so der Einzige, der mir einfällt, aber der hat ja auch keine richtige Scheiße gebaut. Also wir reden ja hier von Maradona oder so. Also ist das heute noch möglich?
Ich glaube ja, weil klar, wie du ja auch angedeutet hast, alles ist mittlerweile reguliert und wird auch viel mehr kontrolliert durch Berater, durch Trainer. Wir hatten letzte Woche Markus Hörwig in unserer Trapattoni-Folge, der auch nochmal aufgezeigt hat, inwieweit sich ja auch so die Absicherung eines Vereins in diese Richtung ja auch verändert hat. Es gibt viel, viel mehr Medienvertreter im Vergleich zu früher. Aber, und jetzt wird es so ein bisschen philosophisch, ich glaube, dass der Mensch am Ende auch irgendwo ein schwaches Wesen ist und anfällig für all diese Dinge auch immer sein wird. Also, was Daniel eben sagte, das Gefühl von Ruhm, das Gefühl von Macht, die Möglichkeit, dass du über allem stehst. Vielleicht wird heute einfach viel mehr im Hintergrund versteckt. Wir sehen bei Spielern wie Messi, Ronaldo nach wie vor Steuergeschichten, für die sie verurteilt werden, aber die im Großen und Ganzen keine Auswirkungen auf ihren Alltag haben. Wir hören immer wieder Frauengeschichten. Also ich glaube, dass wir das nach wie vor haben und dass es das auch immer geben wird.
Ja, also ich bin eigentlich gespannt so ein bisschen auf die Geschichten, die wir irgendwann mal von diesen ganzen Messis und Ronaldos und so hören. Ob da mal irgendwann was rauskommt, also man muss ja sagen, also bei Diego, also wenn jetzt Messi mit einer Armbrust irgendwie auf einen Reporter schießen würde oder sowas, das hätten wir wahrscheinlich mitbekommen. Aber bei Diego Maradona sind ja die Geschichten auch, glaube ich, auch dann damals schon so ein bisschen aufgekommen oder diese, dass er sich mit Mafia-Vertretern hat ablichten lassen und so. Das ist schon mal noch was ganz Spezielles. Aber ja, ich bin gespannt, ob wir in ein paar Jahren dann vielleicht mal was hören. Vielleicht werden wir dann eines Besseren belehrt, dass es doch tatsächlich auch heute gar nicht so anders ist wie früher.
Ja, was ich auf jeden Fall gelernt habe, um jetzt mal dieses letzte Level unserer Folge zu erklimmen. Was ich gelernt habe, als ich mich nochmal durch die Doku geskippt habe quasi, mir war nicht, vielleicht auch aufgrund meines Alters, nicht bewusst, wie groß Diego Armando Maradona in Neapel vor allem war. Das ist unfassbar. Also als der, wenn man sagt, heute sind, also jetzt gerade wegen Corona, sind alle zu Hause. Als Neapel Meister wurde, waren alle draußen. Diese Stadt war komplett voll. Alle Menschen waren draußen. Das kann man sich nicht vorstellen. Und dieser Typ, die Leute wussten ja auch, wo er wohnt. Das war ja nicht wie heute, wo du von deiner Eingangstür bis zu deinem Hoftor oder Einfahrtstor irgendwie 20 Meter hast und das Tor ist hoch. Sondern die wussten einfach alle, wo er wohnt. Und die standen, die Reporter und die Mädels, die das nächste uneheliche Kind austragen wollten und die Fans, die ein Autogramm wollten oder mal berührt werden wollten, die standen alle vor seiner Haustür. Also ganz ehrlich, da willst du nichts tauschen. Also das war so ein bisschen mein Eindruck. Da willst du nicht tauschen. Und trotz der fußballerischen Sachen, die er alle drauf hat und ob jetzt bei der FIFA-Umfrage gewählt wurde, dass er der Beste oder der Zweitbeste ist, am Ende ist das auch alles Geschmackssache. Das ist wie bei Messi und Ronaldo. Das brauchen wir auch heute nicht ausdiskutieren. Aber ich habe einfach nur gedacht, mit dem willst du nicht tauschen, weil es gab den schönen Spruch, als ich nach Neapel gekommen bin, stand hier die ganze Stadt. Als ich aus Neapel weg bin, war ich alleine. Und das fasst es einfach perfekt zusammen.
Ich habe mitgelernt, dass wir, wie wir auch schon in anderen Folgen bei anderen großen Spielern erfahren haben, dass eben damals so die Macht der Vereinspräsidenten oder der Vereine an sich Spieler einfach nicht ziehen zu lassen, was wir heute in keinster Weise mehr erleben, dass also Spieler wirklich gezwungen werden, also auf der Bank zu sitzen, auf der Tribüne, auf dem Platz zu stehen und ihre Leistung zu bringen. Du hörst immer wieder von Spielern, die frühzeitig ihre Verträge, also aus den Verträgen rauskommen oder für hohe Ablösesummen dann am Ende gehen oder sich wegstreiken. Und dass damals eben, also der Superstar wirklich gezwungen wurde, du bleibst und wir werden dich, auch wenn du unglücklich bist, hier an diesen Verein binden. Und das haben wir zwar eben nur, ja, so theoretisch herausgestellt, aber dass das wahrscheinlich am Ende sogar auch einen Knacks bei ihm ausgelöst hat, der nun sehr viel auch in seiner späteren Karriere dann auch vielleicht erklären lässt. Das finde ich schon, das waren damals harte Zeiten für Spieler, muss man echt sagen.
Ja, also sind harte Zeiten gewesen. Ich würde mich mal interessieren, heutzutage gibt es ja die Fälle dann gar nicht mehr so oft, wo das man wirklich durchgezogen wird. Damals Aubameyang, Dembélé, da hat man ja zumindest von den Bayern-Verantwortlichen gehört, dass die das genauso machen würden, wie du gerade vorgeschlagen hast, also dass die das dann ihre Superstars auch auf der Bank schmollen lassen. Würde mich mal interessieren, ob das dann tatsächlich so abläuft. Was ich sonst mitgenommen habe, war tatsächlich, also dass man einfach, wenn man sich damit beschäftigt oder dann auch eben das heute nochmal von dir gehört hat, Olli, also diese Wirkung, die Maradona für Neapel, diese Wichtigkeit bis heute, wenn du dann sagst, dass wenn dann ein Diego Demme kommt, dass der allein schon wegen seines Vornamens gefeiert wird, dass der immer noch so wichtig ist. Also klar, bei denen war es dann, natürlich hat es dann auch sportliche Gründe. Bei den Bayern wird dann, die hatten halt neben einem Beckenbauer, hatten die halt noch ein paar andere wichtige Spieler. Wenn es jetzt nur den gegeben hätte, würden die den vielleicht genauso feiern. Aber Das ist schon Wahnsinn. Also, dass er ein Spieler so entscheidend für die gesamte Geschichte eines Fußballvereins war, ist schon krass.
Ja, hoffentlich auch vielleicht erwarten ich wollte nur schnell sagen, hoffentlich erwarten nicht die Napoli-Fans, dass Diego Demme die gleichen Haken schlägt wie damals Maradona.
Das hat er selber auch schon gesagt in Interviews. Ja. Er hat auch gesagt, mit dem Namen Diego hast du hier natürlich eine große Bürde, aber zum Glück wissen alle, dass ich nicht Maradona bin. Und dann dachte ich auch, gut, mal tief stapeln am Anfang, sehr gut. Aber er meinte auch, dass sein Vater bei der Vertragsunterschrift Rotz und Wasser geheult hat, was ich ganz süß finde, ja. Weil der ihm ja diesen Namen gegeben hat. Aber Daniel, du hast absolut recht. da merkt man auch natürlich, dass nach Maradona bei Neapel erstmal lange Zeit auch nichts mehr kam. Ne? Also bei Real, da gibt es ja in jeder Generation, dann hast du irgendwie Puskas und Di Stefano und dann jetzt zuletzt dann halt mal Ronaldo und die ganze Zeit Benzema und so weiter. Also du hast immer Stars. Und bei Neapel, trotz der Marek Hamšíks und jetzt, wer ist dann da, Dries Mertens und so weiter, das ist aber natürlich auch immer nur so ein Tropfen auf den heißen Stein. Und das ist natürlich auf gar keinen Fall zu vergleichen mit dem Überspieler Maradona. Aber der hat halt diesen Verein wachgeküsst. Wer weiß, wo Neapel heute stünde, wenn sie überhaupt noch in der Serie A wären, wenn Maradona eben nicht dorthin, sondern sonst irgendwo hingewechselt wäre. Das weiß man natürlich nicht.
Olli, vielen Dank für Diego Maradona.
Hast du gut gemacht.
Gern geschehen.
Du und Maradonas Vater, euch beiden ist
also, ja. Also zumindest kann man jetzt, also für mich hat es sich so angefühlt, als würde Diego Maradona hier durch mein Zimmer so ein bisschen dribbeln und tanzen.
Vorsicht, Ansteckungsgefahr.
Ja, vielleicht springt er auch gleich auf den Tisch und ja, wir feiern noch ein bisschen weiter. Aber
ich wollte gerade sagen, vielleicht hat er ja irgendwas dabei.
Ja, es war auf jeden Fall ein sehr belebtes und sehr aufregendes Leben, was er gerade in seiner Zeit in Neapel hatte. Und ich würde ihn mir auch ganz gerne nochmal in einer erfolgreichen Trainerposition wünschen.
Ja, also besonders, weil er ja seine Aussagen auf Pressekonferenzen oder sowas, das war zumindest immer Entertainment. Also hat er immer geliefert. Ich möchte eine Sache ganz kurz sagen. Also erstmal vielen Dank, lieber Olli. Aber ich möchte ein Video erwähnen, nur damit wir es verlinken können in den Shownotes. Ich hab's vor zwei Wochen oder so mal geschickt. Sein Trainerdebüt. Ich weiß leider nicht mehr, wo es war. Irgendwo in Argentinien, dieses Trainerdebüt während seiner Sperre. Ja. Als sie ein Tor schießen und er dem gesamten Stadion zwei erhobene Mittelfinger zeigt, um ihn zu zeigen, ihr könnt mich alle mal, ich bin Diego Maradona. Das will ich unbedingt in die Shownotes gepackt haben.
Ja, natürlich. Ja, na gut.
Und vielleicht packen wir noch das Video aus Barcelona dazu, wo er mit seinen kleinen Beinchen die gesamte Mannschaft weghaut, so als Anleitung, wie man sich vom Toilettenpapierregal zu Corona-Zeiten verhalten soll.
Ja, apropos Corona, ich hoffe, ihr hattet zu Hause Spaß mit dieser Folge und wenn euch langweilig ist, weil ihr im Homeoffice sitzen müsst und wenn ihr, ich sag jetzt mal so, ab wann geht das, so ab 12-jährige Kinder zu Hause habt, die vielleicht auch Fußball interessiert sind oder Fußball interessiert werden sollen, das ist jetzt die 33. Folge, also es gibt noch jede Menge nachzuhören, unterhaltsames, interessantes und vor allem immer, wie ich finde, lehrreiches. Von daher hört einfach mal rein und schickt uns gerne Feedback über Instagram, über per Mail nachholspiel@gmail.com, via Twitter, natürlich auch immer fleißig bewerten bei Apple Podcasts, bei iTunes. Das ist natürlich auch gar nicht mal so unwichtig für uns, um immer größer und immer bekannter zu werden. Wir haben heute viel über Kokain gesprochen, nächste Woche sprechen wir über Schnaps. Ich merke, da ist so ein kleines Muster, aber irgendwie müssen wir ja über diese dunklen Zeiten hinwegkommen. Von daher hört fleißig den NDR-Info-Podcast von Dr. Drosten natürlich, wie wir das alle machen. Keine Panik haben, sondern immer informiert bleiben und vor allem gesund bleiben. In diesem Sinne, Jungs, habt ihr noch irgendwas zu sagen?
Nee, man kann noch sagen, dass in den nächsten Tagen unser nächster Artikel im Sokrates-Magazin erscheint. Genau. Geht es um die erste WM 1930 in Uruguay. Damals gab es Maradona noch nicht, aber trotz all dem sehr viele andere Menschen, die, sagen wir mal, das neben dem Profi-Dasein nicht so ernst genommen haben.
Richtig, nachzuhören natürlich in unserer allerersten Folge, in unserem Piloten, in unserer Premierenfolge. Die übrigens, dadurch, dass ja viele Zuhörer erst über Lukas Vogelsang Auftritt bei uns uns entdeckt haben, uns gefunden haben, die übrigens in den letzten Tagen sich großer Beliebtheit erfreut hat. Also wenn ihr eine Einstiegsdroge braucht, dann gerne die Folge 1 zur ersten Fußballweltmeisterschaft 1930 in Uruguay, die Hans uns damals präsentiert hat. Und wie gesagt, wenn ihr Themenvorschläge habt, da sind in den letzten Tagen und Wochen auch, man merkt, ihr habt echt viel Zeit, da sind viele schöne Sachen gekommen. Gerne immer her damit, immer mehr. Es wird noch so viel interessante WMs, EMs geben, ob sie jetzt verschoben werden oder wie auch immer. Wir schaffen es auf jeden Fall, euch alle in diesem hoffentlich nicht ganz fußballfreien Sommer dann doch unterhalten zu können. Also bleibt gesund und bleibt uns treu. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.